Am 1.5.2022 habe ich meinem besten Freund Sebastian eine Festplatte mit dem meiner Meinung nach besten Film geschenkt. Eine Mischung aus Ultrakunst und Genre-Klasse. Lach dich. Ich bin Nemo, mein bester Freund ist Sebastian. Ich bin Cineast. Sebastians Lieblingsfilm ist Hudson Hawk mit Bruce Willis. Und dieser Podcast heißt Die Besten für den Besten. Sebastian, welchen Film hast du als letztes gesehen?
Ich habe Raging Bull gesehen.
Oh, aus welchem Jahr ist der Film? Ist er 1980? Kann das sein? So unser Geburtsjahr irgendwo, so die Zeit?
Könnte sein,
glaube ich. Ja, und, ja, ja. Und er ist von Martin Scorsese.
Okay, den kannte ich noch gar nicht. Also, ja, der Film müsste so, weiß ich nicht, ist schwierig. Ende der ist in schwarz-weiß irgendwie. Mhm. Und
das, ja, irgendwie, wie kann das sein, so ein neuer Film?
Naja, man kennt ja doch Robert De Niro und da hat er irgendwie noch…
Du meinst Robert De Niro.
Oh, Jesus Maria. Der Kumpel von Martin Scorsese und mit Joe Pesci?
Pesci? Joe Pesci?
Joe Pesci? Wir haben keinen Joke für Joe Pesci? Das kann ja wohl nicht sein.
Ja, komisch, oder? Aber hatte ich nie. Also auch, ich habe auch noch nie was gehört.
Wir hätten uns vorbereiten sollen. Wir hätten uns echt vorbereiten sollen. Joe Pesci. Ich meine, das lädt so viel ein.
Ja, findest du? Ja, aber dann hau mal einen raus.
Nein, wir kommen dann noch drauf.
Hau mal einen raus.
Nein, ich kann nicht freestylen. Wir haben gerade angefangen. Ich bin noch nicht warm. Sagt
so, ja, ich weiß nicht, ich bin nur auf so vielen Partys eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich zu deiner kommen kann.
Joe Party.
Joe Party.
Wir haben es gefunden. Sehr gut.
Joe Party.
Bekannt aus Kevin allein zu Hause. Also mir bekannt aus Kevin allein zu Hause. Martin Scorsese kannte ich natürlich. Mein Lieblingsfilm von ihm ist natürlich Inception.
Inception?
Ist das kein Scorsese?
Nee. Hier, sag mir die Zahl. Komm, wir machen es kurz. Auf einer Skala von 1 bis 10. Und die 1 steht für,
ich will raus aus der Nummer hier.
Ich will raus aus der Nummer hier. Und 10 ist Hudson Hawk. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier?
Wir sind tatsächlich bei einer 8 von 10.
Das ist eine 2, wäre das in der Schule. Also ein Diktat mit, sagen wir mal, 2, 3 Fehlern. Ist eine 2, glaube ich.
Ja, der Film hat 2, 3 Fehler.
Fehler, sehr gut, ja. Ich finde auch, man sollte im Zusammenhang mit Filmen als Cineast immer von Fehlern sprechen.
Aber auch ist auch da, persönlich nehmen, finde ich. Das ist ganz wichtig. Ja, genau. Auch beim Podcasten ist das ganz wichtig, dass man das persönlich nimmt.
Also, der Film ist ein Boxerfilm. Er erzählt die Geschichte des Boxers Jake LaMotta, der, sagen wir mal, ein eher unbequemer Zeitgenosse ist. Er ist so ein bisschen so ein B-Klasse-Boxer.
Könnte man sagen.
Von dem man, glaube ich, sagen kann, dass wenn er kein Arschloch wäre und nicht so viele Dämonen in sich tragen würde, wahrscheinlich eine viel größere Karriere hingelegt hätte. Als die er hingelegt hat. Und wir kennen alle, glaube ich, Sportfilme. Jeder von uns und auch du hast sicherlich ein paar so typische Sport-Hollywood-Filme gesehen, die Erfolgsgeschichten erzählen. Hat man hier das Gefühl, ja, das ist ein Sportfilm. Wir sehen sehr viele Boxkämpfe, aber eigentlich erzählt der Film etwas anderes. Es geht nämlich nicht um eine Erfolgsgeschichte wie die von Rocky zum Beispiel. Rocky ist ein ganz typischer Sportfilm, der Underdog, der über sich hinauswächst und durch die Liebe und Unterstützung seiner Umwelt eben am Ende dann doch triumphiert. Mhm. Sondern dieser Film macht etwas anderes. Und sag mir doch mal, ich glaube, weil der Film ist ja wirklich so ein Mammutwerk. Also das ist eines der legendären Charakterdramen des New Hollywood Kinos. Sag mir mal eine Sache, die dir nicht gefallen hat an dem Film. Let's go straight in.
Ich finde es bemerkenswert, dass du es mit Rocky verglichen hast, weil außer, dass es um Boxen geht, für mich persönlich, es mit Rocky recht wenig zu tun hat.
Fehler Nummer 1.
lass mich elaborieren.
Ja, fahr fort. Ich höre dir zu, ich höre dir gerne zu.
Bei Rocky ist es einfach so, dass Rocky am Ende ein anderer ist, als er am Anfang war. Mhm. Und bei Raging Bull ist der Typ von vorne bis hinten immer derselbe Typ.
Und das stimmt nicht.
Let's go.
That's not true. That's not true. Es gibt, weil der Film hat eine ganz besondere Klammer, ja.
Diese Shakespeare-Nummer?
In einer der ersten Szenen, und ich glaube, oh nee, es ist sogar die erste Szene, in der er mit seinem Bruder zusammenkommt, sagt er zu seinem Bruder, schlag mich.
Mhm.
Schlag mich, hau zu. Und in der letzten Szene mit seinem Bruder sagt er zu seinem Bruder, küss mich.
Mhm.
Das ist die Entwicklung.
Ich muss nachdenken. Dann ist es die Geschichte um den Bruder. Weil das Verhältnis zu seiner Frau, zu seiner ersten Frau, zu seiner zweiten Frau ist immer dasselbe. Sie reagieren auf ihn.
Mhm.
Er ist immer derselbe, sogar wenn er kein Boxer mehr ist und halt so, ne, irgendwie dann 20 Jahre später und er ist ganz dick und hat einfach nur noch so einen Club und macht die Mädels da irgendwie an und macht seine Jokes auf der Bühne. Das sind die Jokes, die er im Ring machen würde. Am Ende macht das ja keinen Unterschied, ob er im Ring steht oder auf der Bühne und seine komischen Songs da macht. Für mich ändert sich der Typ nicht. Und ich finde,
aber muss er das? Warum gibt es diese, und das frage ich mich oft, warum gibt es diese Besessenheit davon, dass Filme immer eine Entwicklung erzählen müssen?
Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber erzähl mir an diesem Film, warum ich diesem Arsch zugucken möchte, wie er erfolgreich wird. Und
weil Titel das ist holt. Ja die Frage des Films. Ich finde die Stärke des Films und warum ich ihn so mag und auch er, glaube ich, als eines der großen Charakterdramen gilt, ist, weil er eine ganz zentrale Frage stellt. Kann es Vergebung und Erlösung geben für jemand, der nicht gut ist? Nicht nur, dass er nicht gut ist, sondern er ist wirklich er ist in vielen Punkten ein Unmensch. Und ja. können wir auf so jemanden draufblicken, wie es Jesus tut? Oder und weil die christliche Perspektive ist kein Zufall, darauf kommen wir noch. Ich weiß, du darfst keine Infos einholen über die Filme oder sollst es nicht. Aber ich glaube, dass das so eine ganz zentrale Frage des Films ist. Können wir auf so jemanden blicken und sagen, ja, mein Gott, am Ende ist es trotzdem Mensch und auch der hat irgendwie, also auch ihm muss man vergeben und weißt du, weil Filme handeln von Helden oder von Leuten, weißt du, weil wir vergeben ja Leuten im Kino immer dann, wenn sie sich geändert haben. Weißt du, ich war ein Ass, aber ich war dann ganz unten und dann habe ich erkannt, in dem Moment, als, keine Ahnung, als mein Vater starb, dass ich einen neuen Weg im Leben einschlagen muss und ich werde jetzt ein besserer Mensch durch diese Erlebnisse und dann vergeben wir. Ja? Also wenn jemand selbst von sich sagt, okay, ich nehme diese Strafe an und werde dadurch ein besserer Mensch. Aber braucht es das? Das ist so ein bisschen die Frage des Films. Für mich.
Ja, ich finde, das Ende, also wenn du jetzt sagst, und du hast etwas gesagt, worüber ich jetzt gerade echt nachdenke, ist die Beziehung zu dem Bruder. Weil das Ende mit dem Bruder ist ja so unterentwickelt in irgendeiner Form. Die treffen sich dann, er rennt ihnen irgendwie nach in die Tiefgarage und Joe Party versucht halt in sein Auto einzusteigen und sie haben sich irgendwie seit Jahren nicht gesehen und dann, ne, die Szene küsst mich und so weiter. Und dann macht er das irgendwie halbherzig und fährt dann weg. Und wir haben nichts davon gelernt, weil im Prinzip alles, was das Ende dieses Charakters von Robert De Niro angeht, danach kommt und jetzt auch gar nichts mit dem Bruder mehr zu tun hat. Und dann kommt diese Frau und sagt, sie lässt sich scheiden und dann fährt sie wieder weg. So, und dann fällt er natürlich ganz tief, weil er dann dummes Zeug irgendwie anstellt in seinem Club. Und da irgendwie plötzlich 14-Jährige sind, die da nicht sein sollten. Und dann kommt er direkt in den Knast.
Genau, und, ist ja dann im Gefängnis, glaube ich, in Solitary sogar.
Genau, Solitary, und er fragt sich halt, was habe ich getan, so, ne, das ist ja irgendwie die Frage, die er sich während des ganzen Films, glaube ich, stellt, so, ja. Und er kommt aber auf keine Antwort. Das Einzige, was er macht, ist, dass er sich halt die Hände irgendwie blutig an der Wand haut. Und das war das, was ich meinte, ne? Der ist am Anfang ein Raging Bull und er ist am Ende ein Raging Bull und zwischendrin ist sehr viel passiert und er hat sehr wenig kapiert. Und ich habe auch sehr wenig kapiert. Ich hätte das, ich weiß, ich brauche das, also, ich, keine Ahnung, ich muss nicht jemanden dabei zuschauen, damit ich etwas lerne oder so irgendwie für mein Leben da was rausziehe. Ich finde es interessant, da jemanden zuzugucken mit all seinen Hindernissen und Hemmschuhen, die man da in diesem Leben irgendwie hat. Aber natürlich ist es doch interessanter, dann am Ende zu sehen, dass da auch was draus wird, diese Hindernisse zu überkommen. Ne? Also er macht ja, er hat dann so einen Kampf, wo er dann der Meister wird und dann wird er aber irgendwie dann wieder ständig sozusagen untergebuttert und geschlagen, weil es hängt natürlich auch immer zusammen mit seinem Privatleben. Und jedes Mal, wenn es im Privatleben scheiße läuft, ist er total gut im Ring irgendwie und weil er seine Aggression wohl irgendwie rauslässt. Und sobald er irgendwie das bekommt, was er möchte im Privatleben, dann kommt ein Jüngerer und haut ihn halt irgendwie in die Seile rein. So, das war so,
glaube ich. So ein bisschen, ich glaube, was die Filme, und ich finde es auch immer interessant, die Filme zu vergleichen, weil man zwei komplett unterschiedliche Filmtraditionen an diesem Film festmachen kann. Mhm. Eben Rocky als ganz klassisches Hollywood-Beispiel, der Heldenreise.
Kam der, war Rocky später?
Ähnliche Zeit. Ah, das war eine ähnliche, sehr ähnliche Zeit, glaube ich. Rocky war vorher. Immer als Heldenreise mit dem Held, der am Ende mit dem Elixier nach Hause zurückkehrt, mit einer neuen Weisheit, nachdem er rausgegangen ist in die Welt, ja, und sich in irgendeiner Form durch seine Reise, die er da zurückgelegt hat, eine metaphorische Reise, weiterentwickelt. Eben ganz typische Filme der sogenannten Traumfabrik, ja, der Hollywood-Traumfabrik. Und dann gibt's eben eine europäische Tradition, die davon ausgeht, in zum Beispiel bei Filmemachern wie Bresson, der uns auch später noch begegnen wird.
Luc Bresson. Ja, das fünfte Element.
Das, super.
Ist er auf der Festplatte?
ist er auf der Festplatte?
Ich hoffe es.
Den machst du nicht auf der Festplatte, weil du ihn noch auf Blu-ray hast.
Stimmt. Collector's Edition.
Die Collector's Edition, genau, in Pappschuhe. Nee, und du eine Europäer, eben wie in den Filmen von Bresson, die davon ausgehen, Menschen, ich meine, okay, klar ist das irgendwie eine Wunschvorstellung, dass Menschen sich ändern durch gewisse, aber eigentlich ändern sich Leute nie.
So, und dann kannst du aber doch einpacken mit Theater und Film.
Eigentlich bleibt, nee, wieso? Ich meine, es gibt unzählige Filme davon handeln. Zum Beispiel Taxi Driver ist auch so ein Film. Taxi Driver ist ja auch, du musst wissen, Raging Bull oder wie wir ihn früher genannt haben, Ragging Bull.
Rapping Bull wäre cool gewesen.
Rapping Bull.
Das hätte man sehr verdichten können in 10 Minuten.
Film. War ja die ganze Scheiße schön auf 10 Minuten runtergenommen. Was soll das, ja? Ist ja von Paul Schrader, hat das Drehbuch geschrieben und Martin Scorsese im Regie geführt. Und die beiden haben aber schon mal eine Kollaboration gehabt, und zwar bei Taxi Driver. Und Taxi Driver hat ja einen ähnlichen Ansatz, dass er uns einen Mann zeigt, der paranoid ist, der sexist ist, der Rassist ist.
Aber sich aber entwickelt und dahin nee, entwickelt,
nicht.
Oder?
Er entwickelt sich ja eben nicht. Er entwickelt sich ja nicht, weil er am Ende wieder in seinem Taxi sitzt und wieder paranoid ist und in den Rückspiegel schaut, ob da irgendjemand ihm auf den Fersen ist. Und dann wurde Martin Scorsese irgendwann auf einem Festival gefragt, so warum? Also warum er keine Entwicklung erzählt. Warum man zuerst glaubt, da wäre eine Entwicklung, aber dann ist doch keine da. Und dann meinte Maske, there is no magic cure. Es gibt keine, und das ist ja, deswegen sage ich Traumfabrik, ist ja quasi der Zauber des Films, dass es eine magic cure ist, gegen die Disposition in deinem Charakter und in die Löcher in deiner Seele.
Und es kommt etwas Externes, was dich zu einem besseren extern Menschen
und,
macht.
Und wir kennen, das kann dann Glaube sein oder das Abenteuer oder ein ganz schlimmes Beispiel, das ich hasse, die Frau, die dann, weißt du, die quirlige Frau, das Manic Pixie Dream Girl, dieser Trope, der in dein Leben kommt und sie ist ganz anders als du, nicht so langweilig wie du und total im Leben und total verrückte Ideen und sie holt dich raus aus diesem Loch und holt das Beste aus dir raus. So, das ist so eine Hollywood-Wunschvorstellung und dieser Film sagt, nö.
Ja, insbesondere mit dieser unglaublichen Frau. Ich weiß leider nicht, wer die Schauspielerin ist. Ich durfte ja nicht nachgucken. Die zweite Frau, ne, die blonde Frau, die er dann heiratet.
Die zweite? Wer war
die
das
er denn? Dann, die ganz furchtbar irgendwie ohrfeigt und prügelt.
Ja,
und
ja, ich weiß.
Ich weiß, keine Ahnung, wer die Schauspielerin ist. Sorry, aber eine wunderbare Schauspielerin und eine wunderbare Rolle irgendwie in diesem Film. Aber ich glaube, sie erfüllt genau das, was du gerade gesagt hast, weil mich hat das auch so ein bisschen, also ich will nicht sagen verwirrt, aber ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, Mann, sie hat doch so einen Einfluss vielleicht irgendwie auf ihn. Mhm. Wobei, ey, der war von Anfang an wack. Ey, die konnte ja gar nichts mehr irgendwie machen. Und dann hat er gefragt,
komplett gestört.
Warum das und warum das? Und sie hat ja irgendwie noch souverän reagiert. Und was soll sie denn machen? Und dann prügelt er sie. Und das war auch so ganz krass inszeniert. Man muss das wirklich, also Trigger Warning. Ja,
auf jeden Fall.
Weil, ey, das war ja echt nicht gestellt. Da gab es ja keine Schnitte.
Ja, aber der Film sorgt ja dafür, dass diese Figur dieses Boxers möglichst weit weg ist von uns. Also der Film legt es ja darauf an, dass wir nie Sympathie für ihn empfinden. Der Film muss das auch um jeden Preis verhindern, um eben seinen Punkt zu machen, glaube ich. Um eben dann die Frage zu stellen, kann man so jemanden vergeben? Hat er Vergebung verdient?
Hat er? Am Ende?
Das ist die Frage.
Ich weiß es nicht.
Hat er? Naja, klar, es ist ein Fehler. Er landet in einem Comedy-Schuppen. Wo er würdelos fett aufgedunsen. Ja. Klar, das ist die Strafe, ja.
Ist das sein Club?
Ist das sein Club?
Ja, damit verdient er Kohle. Das war seine Idee sozusagen, ne? Ich kann nicht mehr boxen, aber ich stelle mich trotzdem quasi in den Ring auf die Bühne mit so einer Band irgendwie hinten dran und mache halt mein Stand-up-Shit.
Da sind keine Friends am Ende.
Auf keinen Fall, weil der beleidigt sie ja alle von Anfang an. Seine Nummer besteht daraus, alle Leute zu beleidigen.
Natürlich, aber auch da die Frage. Verdient er Vergebung, auch wenn man weiß, dass es ihn nicht zu einem besseren Menschen machen wird?
Natürlich verdient er Vergebung. Jeder Mensch, also.
Ja, und das sagst du, aber ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr genau verteilen, wer Vergebung verdient hat und wer nicht.
Wer wäre das Kinopublikum?
Normale Menschen. Also nicht nur Kinopublikum, einfach normale Menschen. Die sehr verurteilen und klar, es ist ja nicht nur verurteilenswert, was er macht, das ist ja verdammenswert. Aber die Frage ist dann eben, und trotzdem
sollte er was sein? Der Champion?
Nee, nee, Boxen, nicht der Champion, oder? Nee, aber Compassion im Sinne von, dass ich habe halt so ein bisschen im Hinterkopf, dass eben Paul Schrader ein sehr gläubiger Mensch ist. Und Paul Schrader hat auch einen Text geschrieben, das war, bevor er Drehbuchautor und Filmemacher geworden ist. Mhm. Darüber hatten wir gesprochen im Zusammenhang mit Stalker? Achso, übrigens Stalker.
Ich erinnere mich der Filme von
Sergej. Ich liebe die Stimme von Andrei Tarkowski.
Ich auch.
Ich hätte da gerne so ein ASMR. Heißt das ASMR?
Ja, ASMR.
Tape. S-Tape.
Das kann auch sehr beruhigend sein, wenn man das richtig macht.
Nee, aber und er hat einen Text geschrieben, Transcendental Style in Cinema. Eben über solche Fragen der Spiritualität. Also spirituelle Momente. Kann ein Film für dich eine spirituelle Erfahrung sein durch den Stil, den er erzählt? Und hat das eben festgemacht, unter anderem auch an religiösen Filmemachern, also Filmemacher wie Tarkowski oder Bresson, Luc Bresson. Das fünfte Element. Science-Fiction-Klassiker, das fünfte Element zu verantworten hat, mit einer tollen Mila Jovovich, an einem noch besseren.
Und einem hätte noch ich auch besseren, geheiratet.
Sebastian Sachs und einem noch besseren.
Gary Oldman.
Bruce Willis.
Oh fuck.
Bruce Willis aus Hudson Hawk.
Wie konnte ich das vergessen? Der spielt ja auch
mit. Ja, der spielt da auch mit.
Ich habe den Film dreimal im Kino gesehen. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Ausgabe. Ich glaube, der Film ist auch auf der Festplatte. Du hast gerade was angesprochen, Paul Schrader heißt der Autor, ne? Und der sei sehr
Calvinist. Der ist,
Calvinist, das ist der, um Himmels Willen. Und Drehbuchautor, wie kann man das gleichzeitig? Auf jeden Fall.
Der durfte irgendwie bis 21 nicht ins Kino gehen. Der hat seinen ersten Film gesehen, als er ausgezogen war. Von zu Hause.
Hat er mal gesagt, was der erste?
Der erste, doch ja, hat er erzählt. Okay. Mal, aber ich hab's nicht. Also, hab's nicht behalten.
Okay, vielleicht liegt es so an der Inszenierung. Ich weiß, ich kenne das Drehbuch ja nicht, ne? Ich habe das ja nicht gelesen. Ich sehe nur, dass dieser Film schwelgt in der Inszenierung. in dem Rohen, in dem Gegenkonstrukt von religiöser, wie würde ich sagen, Reinheit und Zärtlichkeit oder Zartheit, wie auch immer. Mhm. Der Film ist genau das Gegenteil. Der ist nitty-gritty, Schweiß, Blut, Schweiß und Tränen, viel Blut auch. Und er will seine Geschichte irgendwie trotzdem erzählen. Mich interessiert erstmal eine Sache, und das hat so ein bisschen mit der Machart zu tun. Mhm. Weil mir durchaus aufgefallen ist als Laie, dass es einen unglaublichen Unterschied gibt in der Inszenierung dieser Boxkämpfe, die für mich so den Charakter eines Theaterstückes hatten. Das war wirklich so, als wäre so eine Molltonwand und ein Theaterstück, und dann hauen sich halt zwei Leute komplett irgendwie.
Aber die sind ja komplett kinetisch. Die sind doch gar nicht. Also Theater ist ja eher eine statische.
Nein, das war. Nur vom Visuellen her, das war so enthoben, da sind 1000 Leute im Publikum und du siehst sie erst, wenn die Kamera wirklich halt hinspringt, und das spielt
dann
überhaupt keine
Blut
Rolle.
Ins Publikum
es war halt spritzt, wirklich so, als würden sie diese Sachen drehen in einer Telefonzelle, hätte ich jetzt was gesagt. Aber so
ich glaube, das soll so ein Headspace erzählen. Ich glaube, es soll in dem Moment seine Wahrnehmung.
Es ist seine Welt, ne? Da gibt es nichts außerhalb des Rings, da siehst du nichts. Und
gut beobachtet. Dieser Aspekt ist mir so nie, aber du hast recht, ja. Also, dass man dann auch so separiert ist von der Umwelt und wirklich nur
es
in diesem,
ja, es gibt diese klassischen Szenen, ne? Also, oder diese, okay, the best shots of Raging Bull oder sowas. Mhm. Und das sind halt immer welche, wo du einen unglaublichen Fokus natürlich auf blutende Köpfe hast, auf die eingeschlagen wird. Aber nur die existieren. Mhm. Und alles außerhalb des Rings existiert gar nicht.
Aber das ist super smart, ja.
Ich dachte, ganz im Ernst, ich hatte irgendwann, als er so ein bisschen noch mehr in dem Wahn ist, bei den späteren Kämpfen, und noch eine Sache, diese Kämpfe sind alle miteinander austauschbar, und das ist auch nochmal ein Unterschied zu Rocky. Oder, was weiß ich, Karate Kid. Ja, eine ganz andere Dramaturgie. Das heißt, wenn er den umboxt, dann darf er gegen den nächsten antreten, weil dann rückt er quasi in der Hierarchie auf. Ja. Bei Raging Bull ist jeder Kampf sieht gleich aus. Es geht irgendwie natürlich um was, aber das ist so implizit. Du fieberst nicht mit, wie du bei einem Boxkampf mitfiebern würdest, weißt du?
Er verwehrt sich dieser Erzählstrategien von, dass der Film jetzt zusteuert auf diesen Kampf, weil man natürlich auch für ihn das einfach nur Kämpfe sind, wo er jemanden zu Brei schlagen kann.
Ich dachte,
bis er irgendwann zu Brei
im
geschlagen
späten
wird.
Film dachte ich irgendwann, dass ein oder zwei Kämpfe eventuell echt nur in seinem Kopf stattfinden und der hockt zu Hause auf der Couch. Mhm. Also, keine Ahnung, das war vielleicht so eine kurze Notion irgendwie, die ich hatte. Vielleicht war es auch nicht so. Aber das lag, glaube ich, an der Künstlichkeit dieser Kampfszenen da in dem.
Aber sie sind ja, also ich finde die Kampfszenen mega toll inszeniert.
Ja.
Ich finde die Wahnsinn.
Ja.
Also so hat man davor so noch nicht gesehen und ich finde seitdem auch noch nicht.
Aber sie haben halt diese Künstlichkeit.
Da ist ein Stilwille dahinter, klar.
Ja.
Da ist ein Stilwille. Weil,
aber ich finde, sie unterscheiden sich auch, weil es gibt ja zum Beispiel eine Kampfszene in Anführungszeichen, wenn er versucht seinen, oder wenn er es tut, in das Haus seines Bruders einbricht, ihn halt von seinem Essenstisch umboxt, ihn komplett verprügelt, seine Frau kommt hinterher, versucht sich einzumischen, dann haut er die auch nur um. Die Kamera und diese ganze Inszenierung ist fast wie eine Reportage und eine unglaubliche Unmittelbarkeit und eine unglaubliche Brutalität. Mhm. Und auf der anderen Seite, finde ich, haben die Kämpfe, die Bedeutung für diesen Charakter eigentlich hätten, in Anführungszeichen, so eine wahnsinnige Künstlichkeit, als wäre das so ein Ding, dass er sich halt irgendwie ausdenkt als Rentner oder wenn er auf der Bank sitzt, ja, den Kampf hätte ich mal besser das gemacht oder so. Und diesen Unterschied finde ich wichtig in dem Film.
Ja,
auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll.
Naja, ich meine, es ist ja natürlich die Frage, wenn du Filmemacher bist, was erzähle ich? Also versuche ich einfach nur, an der Filmakademie sprechen immer von deskriptiv. Also deskriptiv heißt wie beschreibend. Und du bist kein Schriftsteller, wenn du einfach nur beschreibst, was du siehst. Ja. Peter ging an einer grünen Mauer entlang und dann stand er vor einer Tür mit einem goldenen Klau auf.
Ist das von Hemingway?
Das ist von Hemingway beschreibt nicht nur, hör mal auf. Hör mal auf.
Hey, ich biete nur an. Geh drauf ein.
Ja, ja, ja. Was soll ich aus dieser Vorlage machen? Was? Wie soll ich
verwandeln.
Das in irgendetwas verwandeln?
Das war eine Flanke. Mach halt ein
beiden,
Tor.
Ich kann nichts daraus machen, was uns beiden gut steht. Was uns beiden gut steht. Aber, nee, und du kannst rein deskriptiv sein. Und das sind ja die Kämpfe zum Beispiel bei Rocky. Sind, ne, so wie der Kampf verläuft, so wird er auch gezeigt. Und dann gibt's halt gewisse Erzählstrategien, die es wichtig machen, weil wir wissen, wie wichtig der Kampf für ihn ist, was für ihn auf dem Spiel steht.
Das wissen wir bei Raging Bull aber auch, aber es interessiert uns nicht.
Ja, weil er ein Asshole ist.
Genau.
Wir fiebern ja nicht mit ihm mit.
Genau.
Ja, niemand freut sich, wenn Jake einen Kampf gewinnt.
Ja, ja. Es macht keinen Unterschied.
Nee, aber es ist ja trotzdem, ich glaube für ihn, ich glaube Martini Scorsese hat das ja verglichen mit einem, dass quasi die Kämpfe für ihn wie Kirchenbesuche sind. Also wo er so outlandische, fast schon spirituelle, körperliche Erfahrungen machen kann,
okay,
die er im echten Leben halt nicht findet. Und wow, deswegen diese Erzählstrategie gefehlt, wenn ich mich recht erinnere. Aber
das kriegst du nicht mit einem Dazn-Abo.
Das kriegst du nicht mit einem Dazn-Abo. Nee, ja, du kannst in die Kirche gehen morgen. Vielleicht kriegst du dort Blut und das Blut Christi,
ja, Blut und Wein,
das
und
Fleisch
der und
Brötchen,
alles
ein lecker Brötchen.
Alles da. Ey, ist es das? Ist das echt reiner Symbolismus von einem?
Ich glaube
von einem
schon.
Sehr,
hey,
Martin
Scorsese ist halt auch ein katholischer as fuck. Der ist ja durch und durch Katholik. Aber durch und durch.
Das bin ich auch. Ich war 10 Jahre Messdiener.
Echt jetzt?
Ja.
Wusstest du das nicht?
Nix in die Rentenkasse einbezahlt.
Ja.
Ja.
Krass. Ich hätte wetten können, dass du Protestant bist, weil du erzählst ja auch nie davon.
Ja, nein, wenn ich Protestant wäre, würde ich davon erzählen, wahrscheinlich.
Weil Katholen, sagt man eigentlich Katholen?
Nein, Katholiken.
Katholiken.
Ja.
Weil Katholiken, ich meine, das ist ja für Katholiken schon wichtig, dieser ganze Glaubensaspekt, also früher oder später.
Ja.
Dann irgendwie, was erzähle ich da? Ich war der Taufonkel von deinem Sohn, da waren wir ja in der katholischen Kirche.
Ja, stimmt. Und ich war kein Messdiener. Das war auch ganz gut.
Da, oder?
Auch da. Oder? Ich finde es nur bemerkenswert, dass es, ich will das nicht unterstellen, ob es da einen Symbolismus gibt der katholischen Kirche oder der, wie auch immer, der Christenheit. Ne, wir haben viel Blut und wir haben viel Wasser und wir haben viel Schweiß und wir haben Leute, die eine Katharsis irgendwie wollen und gute Menschen sein wollen und es gelingt ihnen irgendwie nicht und vielleicht fehlt dann aber so ein bisschen die göttliche Fügung in dem Film, weil es kommt kein Deus Ex Machina und keine Machina am Ende. Aber so richtig, richtig in die Hölle kommt er dann irgendwie auch nicht. Ach, ich weiß nicht.
Man,
das ist so ein bisschen
life,
wishy,
aber so
wishy,
ist es ja. Ich meine, der Film erfüllt nicht die Hoffnung, die wir an das Leben stellen, von wo die Bösen bestraft werden,
ja,
oder geläutert.
Wie bei Hudson Hawk.
Der Meisterdieb. Das erfüllt der Film nicht und ich finde das vollkommen okay. Und nicht ohne Grund, glaube ich, gilt dieser Film als eines der letzten großen Charakterdramen, bevor es dann in den 80ern halt eher einfältig und einfach wurde. Und sehr klar.
Auch bei Hans Corsisi?
Auch, ist schon gefälliger geworden in den 80ern. Also da so sperrig waren die Sachen nicht mehr in den 80s. Dazu halt so die Farbe des Geldes oder After Hours.
Bald auch noch ein nie gesehen, Film. Noch nie. Noch
und, dann, nie. Und dann der Aufschwung natürlich in den 90ern. Goodfellas halt auch ein Beispiel für.
Oh, den
wir,
mochte ich.
Ja, aber Henry Hill ist ja auch kein netter Typ. Also auch da hast du diese zweifelhafte Figur.
Aber du siehst ihm doch dazu, wie er reingetrieben wird. Und Henry Hill ist für mich immer der Typ gewesen, der quasi so etwas außen steht, abgesehen davon, dass er die Erzählerstimme hat.
Ja, aber ist das auch sexy? Also Gangster sein ist way more sexy, weil dann hast du Geld und so. Und hier bist du ja in einem Milieu unterwegs, das halt nie gut wird. So, wenn er mal Geld hat, dann ist er auch genauso schnell wieder weg und er lebt ja auch nicht rich oder so. Dafür ist er auch einfach kein Boxer, der gut genug ist. Hey, wie findest du den Shot von den Seilen, wo das Blut runtertropft?
Das war nicht sehr lange und ich habe es nicht verstanden. Es war eine ästhetisierte Nummer, wie viele in diesen Boxkämpfen.
Naja, aber das war ja diese Szene von dem jungen Mann, den er wirklich zu Brei schlägt, weil seine Frau über den gesagt hat, dass er glaubt, dass er hübsch ist.
Genau.
Und er dieses hübsche Gesicht dann im Ring zerstören will.
Dann sagt er, he ain't pretty
genau, anymore. Genau, und dann hast du diese Szene, wo dann das Blut quasi ins Publikum spritzt, über die Frau mit dem Nerz.
Ja,
und dann, als der Kampf vorbei ist, dann hast du eben diesen Ring.
Weißt du, warum mich das erinnert hat? An Fight Club. Den
Fight
Film.
Club über ist inspired, natürlich. Natürlich.
Als Brad Pitts Rolle sozusagen diesen hübschen
Männer,
jungen
die
Typen
halt,
zusammenschlägt.
Die halt im Grunde Gewalt. Weil das Ding ist ja, Jake LaMotta betreibt ja keinen Sport, sondern er prügelt sich im Ring. Das ist ja der...
Genau.
Das ist, glaube ich, was der Film recht früh klar macht und dann immer wieder durchexerziert, dass das ja keinem Sportler zuschaut.
Aber sollte er nicht genau daran scheitern im Ring? Weil, soweit ich mich erinnere, tut er das nicht.
Wie willst du gegen so eine, der ist ja eine Naturgewalt. Du kannst gegen so jemanden, glaube ich, schwer gewinnen. Wenn so jemand auf dich losgeht, da kannst du Sport hin oder her,
das
aber du hast da
nicht.
Keine Chance. Der Typ ist ein fucking Killer.
Ich meine, vom Drehbuch her, sollte er nicht genau an dieser, ne, an diesem Fehler scheitern? Ne, dass er sich eben nicht zurückhält und dass er alle Fehler, die er macht.
Wie lame wäre es, wenn ihn am Ende irgendeine Boxerkommission mit einer Zwangspause auferlegt und damit endet dieser Charakter? Also ich glaube, das ist ein sehr deutscher Wunsch, dass am Ende ein Richter das Urteil verkündet.
Wo ist der
und
Richter?
Hier endet Ihre Geschichte als Sportler, mein Lieber.
Und was haben Sie jetzt gelernt?
Ja, Sie Früchtchen, Sie.
Na. Ja. Überlegen Sie es am besten zweimal.
Aber nichtsdestotrotz hat der Film 8 Punkte. Das ist,
der Film hat 8 Punkte.
Das
der
ist
hatte,
ja
der hatte
gute,
8 Punkte.
Erzähl mal, was du geil fandest.
Nein, genau. Ich habe wirklich viel Negatives gesagt, eigentlich für einen Film, den ich mit 8 Punkten bewertet habe.
Ja.
Und ich mochte den Film, weil ich mochte die Inszenierung. Ich mochte schon dieser Geschichte zugucken. Mhm. Ich mochte den Typen nicht, aber ich kann ganz gerne auch einem Arschloch zugucken. Mhm. Ich bin nur nicht jemand, der dann sagen will, so, ich möchte ihm jetzt beim Erfolg zugucken. Mhm. Ne? Und dass ein Arschloch sein, so wie er es ist, da am Ende ihn erfolgreich macht. Aber ich möchte ihm zugucken. Nicht in seinem Leiden. Und es gab ja, er ist ja auch nicht die einzige Nummer. Es ist ja keine One-Man-Show. Mhm. Da sind ja unglaubliche Schauspieler um ihn rum.
Ja.
Ja, da mit Joe Pesci, den wir jetzt ein bisschen veralbert haben irgendwie, weil er da schon, ich will nicht sagen, zu kurz kommt, aber der hat doch eigentlich den interessanten, die interessante Rolle.
Ja. Ja? Er ist ein Manager, oder?
Ja, und der ist aber derjenige, der noch so halbwegs sane ist und aber dann auch wieder schwankt. Und dann haut er seinen Kumpel irgendwie in der Bar zusammen, weil er versucht quasi zu vermeiden, dass sein Bruder ihn dann umbringt, weil er hat die Frau von dem Bruder angemacht. Das ist etwas komplex, wobei so komplex dann auch nicht. Der Bruder ist der interessante Typ, finde ich, in dem Film. Mhm. Und der kommt ein bisschen kurz, weil der verschwindet irgendwann und dann kommt er am Ende wieder in die Tiefgarage und dann, naja.
Zeit für unseren Sponsor. Hey Sebastian.
Hey.
Hast du gut geschlafen?
Ja.
Na, dann wünsche ich dir mal einen guten Magen. Mit den Aktionswochen von McDonald's. Mit den Aktionswochen kriegt auch eure Küche die wohlverdiente Pause, die jeder mal braucht. Hier gilt die Devise, schön die Kauleiste aufgesperrt und reingefickert. Burger, Pommes und Chigimigi satt. Für alles hier was dabei. Wir wünschen euch einen guten Magen.
Danke.
Hast du Hunger bekommen?
Ja. Nein. Ja.
Ich weiß halt, jedes Mal, wenn ich diese Werbespots vorlese, dass Leute sagen so, nie und nimmer ist das deren Sponsor.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und die haben alle keinen Plan.
Ja.
Weil ich finde, das, was wir hier machen, was wir hier leisten, weil es ist ja nicht nur, dass ich dir Kino näher bringe und du mir wiederum neue Perspektiven auf Filme öffnest. die, von denen ich glaubte, dass sie sich mir erschlossen haben.
Weil sie so profan sind.
Weil sie, nein, ich finde das super. Ich finde das echt super. Weil Filme sind ja für alle gemacht. Filme, kein Filmemacher, keine Filmemacherin da draußen sitzt da und sagt, ich mache exklusiv meine Filme für Kennerinnen und Kenner, die die Codes irgendwie erkennen. Niemand wird damit Jahre seines Lebens verbringen, um so eine kleine Crowd zu erreichen. Und ich finde das gut. Ja, du guckst mich an, aber ich finde das gut. Und ich glaube, uns zuzuhören, worauf ich hinaus will, nicht nur die Leute da draußen hören uns ja auch zu, sondern diese Sponsoren auch. Und deswegen schreiben die mich an und fragen, hey Leute, irgendwie, wir finden das so geil, was ihr macht. Habt ihr nicht mehr Bock, über uns was zu machen?
Das würde niemand glauben.
Und dann ist das jemand von Apple oder so.
Ja, crazy.
Oder halt jetzt hier McDonald's. Und ja, aber die brauchen ja auch, die müssen ja auch irgendwie bei den jungen Leuten ankommen.
Ja, wir helfen, wo wir können.
Ja. Weil wer keine Werbung, da hat auch Henry Ford hat doch gesagt, wer nicht wirbt, stirbt.
Ah.
Ja. Ja. Raging Bull, meine Damen und Herren.
Ein sehr guter Film.
Ein sehr guter Film.
Ich muss irgendwie noch die Frage beantworten, warum ich dem 8 von 10 gegeben
habe. Genau,
ich weiß,
8 von 10.
Warum? Ich habe diesen...
Der Film erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, weil dieser Film hat ganz starke Vibes von Ivan Amish Kent.
Ich habe dir eine Geschichte erzählt, die dich an Raging Bull erinnert?
Nee, dieses Ich unverbesserlich, Ivan Amish Kent.
Ja.
Erzähl mal die Geschichte, ich liebe die. Erzähl sie mir, als hättest du sie mir noch nie. Aber du musst jetzt nicht groß ausholen.
Nein, okay, pass auf, wir machen das ganz kurz. Meine Ex-Freundin, mit der war ich auf so einem Familienfest irgendwie und da waren ganz viele sehr interessante, lustige Leute und da war ein sehr interessanter Mann dabei, der, sag ich mal, der unglaublich selbstbewusst war, was ja okay ist. Und der hat aber dieses Selbstbewusstsein aus so einer gewissen, nicht Arroganz gezogen. Also der war, ich weiß gar nicht, was der war, Schlosser oder irgendwas. Und der hat da so eine Fehde irgendwie mit Leuten, die so nicht sein Ding waren, sondern so Leute mit der Nase oben, die im Büro arbeiten. Und hat
das war so sein Grundkonflikt.
Ja, der Grundkonflikt war halt, dass er sich darauf beruft, dass er eben nicht so ist und die alle doof sind und so. Und er darf halt keine Ahnung, der darf dann auch rülpsen und was er so will irgendwie und dann soll keiner irgendwie sagen, dass er, ne, also so und der Grund, das Ding, worauf sich alles sozusagen zusammen geschmolzen hat, war die Aussage, ei, wer mich kennt. So, und ei, wer mich kennt heißt, wer mich kennt und mich akzeptiert, ist mein Freund und alles andere ist halt dann nicht mein
Freund. Ja, ich verbiete mich für keinen. Egal in welcher Situation, sozial, beruflich, ich bin immer ich.
Ich fand das interessant. Es war bemerkenswert.
So ist Jay Klamotta.
Oh, ich wäre auch so gerne so. Ich wäre echt gerne so.
Oh nee, das willst du nicht sein.
Ja, aber du magst ja doch den Rest dann nicht mehr.
Ich finde, das
magst du ja nicht.
Was?
Du magst doch den Rest nicht, ist doch scheißegal.
Aber nur deswegen können die Leute so sein, weil sie ihr Umfeld gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist denen nicht egal, sondern sie nehmen es gar nicht wahr.
Ist so geil.
Sebastian, wir haben ja jetzt doch lange gesprochen über diesen Film, hätte ich nie gedacht.
Wahnsinn.
Bleibst du bei der 8?
Doch, ich bleib bei der 8. Auch wenn ich viele Sachen nicht kapiert habe, was diese Hauptfigur angeht, auch wenn ich sie nicht cool finde und so. Der Film erzählt eine Geschichte und für mich wird die über die Nebenfiguren erzählt und die sind so großartig, dass ich nicht runtergehe.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao.